Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheider treffen Heider, bevor es losgeht gleich, ein Werbeblock in eigener Sache, denn Sie können mir nicht nur zuhören, Sie können auch was von mir lesen, wenn Sie das wollen und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessieren. Ich habe nämlich das erste Buch über den neuen Kanzler geschrieben, Olaf Scholz, der Weg zur Macht heißt es, 200 Seiten gebunden. Es ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und oder unter www.abendblatt.de/shop zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist doch irgendwie ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute tauchen wir tief in die Welt der Rätsel ein und lösen all die Rätsel, die für mich verbunden sind mit den Millionen Kreuzworträtseln, Sudokus, Suchbildern, Quizze und wie das eigentlich alles entsteht und warum die Leute das so lieben. Und der Mann, der in vielen Fällen, sagen wir mal, hinter all diesen Rätseln steht, die Millionen Menschen am Tag lösen, der sich das alles ausdenkt, der ist heute zu Gast, Stefan Heine. Ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass du da guckst. Du guckst so, ich habe ein Rätsel für dich mitgebracht.
Oh Gott, das geht ja gut los. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, super. Du wirst es lösen,
ja.
Glaube ich. Wie nennt man ein weißes Mammut?
Helmut.
Ha. Das war einfach, oder?
Ja.
Weil war geklaut.
Weil war geklaut aus meiner Sendung, genau.
Von Linda Zerwakis.
Genau,
Linda Zerwakis,
genau.
Aber ich habe noch ein anderes für dich, ist ein bisschen schwieriger.
Okay.
Als ich meinen beiden Söhnen gesagt habe, ich habe heute einen großen Rätsel-Experten da, da haben sie gesagt, papa, frag ihn mal, was steckt in der Erde und stinkt?
Oh,
heißt dann Schweigen. Helmut war einfach.
Ja,
was steckt in der
Erde und stinkt?
Ich lass es mal so stehen.
Ja, was hängt an der Decke und ist schwarz, kenne ich. Da gab es ja früher ganz...
Was hängt an der Decke und ist schwarz?
Ein schlechter Elektriker. Da gab es ja früher ganz viele Folgen. Bei meinen Kindern habe ich jetzt auf TikTok, es sind ja eigentlich eher so Witze und Scherzfragen, genau, als dass es Rätsel sind. Da sind da ganz beliebt so, was war denn das? Was ist grün und dreieckig zum Beispiel? Ein grünes Dreieck.
Okay, dann machen wir gleich weiter. Was sitzt auf dem Klo und ist rot?
Oh, weiß nicht.
Eine Pomade.
Ah, ja, stimmt.
Okay, was steckt in der Erde und stinkt?
Okay, weiß ich nicht.
Was steckt in der Erde?
Ein Baum, eine Wurzel.
Was stinkt?
Eine Stinkwurzel.
Nein, denk mal an Wurzel.
Furzel.
Wir sind mitten drin. Bevor wir über diese Brezel sprechen, möchte ich ein Geheimnis lüften, was du für mich gelüftet hast vor langer Zeit und was mich wirklich erschüttert hat. Das geht gar nicht um Rätsel, sondern um Horoskope, die du ja auch machst.
Und ja.
Dann, ich habe dich auf einem Vortrag gehört, da hast du gesagt, ja, also Horoskope, sagen wir es, wie es ist, sind ausgedacht.
Sind Unterhaltung. Naja, gut, also es gibt, ich glaube schon an Horoskope, wenn sie für eine Person gemacht werden, also Geburtshoroskope, wo alle Aspekte mit einfließen, aber für ein Zwölftel der Menschheit für einen Tag ein Horoskop zu erstellen, also und das nichts anderes sind ja Tageshoroskope in Tageszeitungen, das geht wirklich nicht. Wir haben, als wir das entwickelt haben, das versucht und haben so eine leichte Kurve, eher so eine Art Biorhythmus mit eingeflochten, das kann man schon machen, aber... Ja, wirklich ein Horoskop für so viele Menschen an einem Tag zu erstellen, das geht nicht.
Also nochmal, sie sind ausgedacht.
Die sind ausgedacht, ja.
Es ist ja auch außer den Horoskopen im Abendblatt.
Die sind natürlich echt.
Man hätte sich ja denken können, dass das natürlich gar nicht sein kann. Ne? Also ein Zwölftel der Menschheit, wie viele Menschen leben auf der Welt? 7 Milliarden, 8 Milliarden.
Ja.
Also ist Quatsch. Und trotzdem liest man es gern. Wenn du sie dann machst, dann könntest du doch wenigstens darauf achten, könnt ihr darauf achten, dass die Horoskope eigentlich immer positiv sind. Wenn sie eh nicht stimmen, ist das so?
Das muss so sein, sonst gibt es Ärger von den Redaktionen. Also mich rief mal ein Chefredakteur an und meinte, ja, unsere Leser sollen ja nicht aus dem Fenster springen. Also muss es eher positiv sein. Die nehmen auch Einfluss. Das war, weiß nicht, Anfang der 90er, Magdeburger Volksstimme, weiß ich noch genau, kriegte ich auch einen Anruf und sagte, Mensch, hier sind 25% arbeitslos. Da dürfen nicht so viele Berufssätze drin vorkommen. Mhm. Wie gesagt, und es muss halt überwiegend positiv und motivierend sein und ja.
Denkt ihr, also schreibt ihr die tatsächlich selber oder sind das immer wiederkehrende?
Beides. Also es ist jetzt mittlerweile, ich mache das ja jetzt seit fürs Abendblatt, glaube ich, schon seit über 20 Jahren, das ist ein riesiger Fundus, der sich auch wiederholt, aber es wird auch mal wieder was da neu dazu geschrieben.
Und passieren dann manchmal so lustige Sachen wie, also neulich habe ich es gelesen bei Witter, wie hat das irgendwie so, gehen Sie mal wieder raus, umarmen Sie viele Menschen.
Ja, ja.
Also, muss man dann aufpassen, dass...
Das gab auch Ärger. Also ja, wir haben jetzt in Corona-Zeiten, haben wir natürlich darauf achten müssen, dass sowas nicht unbedingt drin vorkommt. Manche haben sich darüber aufgeregt, die meisten haben es wahrscheinlich auch verstanden, weil sie genau wissen, was Horoskope in der Tageszeitung...
Wissen das die meisten Leute?
Ich glaube, also sie wollen es nicht wissen, aber wissen es natürlich, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, weiß man es natürlich. Und die Faszination geht dadurch aber auch nicht unbedingt verloren, denn ich muss zugeben, dass ich, wenn ich dann morgens das Abendblatt da habe, dass ich tatsächlich auch mein eigenes Horoskop lese.
Obwohl du es selber geschrieben
hast. Ja, total beknackt, aber ja. Und dann gucke ich und denke und freue mich dann, wenn was Gutes ist. Und wenn es was Schlechtes ist, denke ich, naja, das ist ja eh ausgedacht.
Ich habe natürlich über dich recherchiert vorher und da steht überall Deutschlands Rätselkönig, irgendwie die Nummer 1 in Rätseln, irgendwie beliefert. Wie viel Rätsel haut ihr so raus im Monat?
Das werde ich oft gefragt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe mal ausgerechnet, wie viel gedruckt werden.
Ja.
Das waren ungefähr 300 Millionen Stück im Monat. Also da ist natürlich, ne, wir haben in vielen Zeilen, also im Abendblatt sind jeden Tag zwei drin, das zählt dann schon mal doppelt. Dann haben wir, was weiß ich, da wo du früher warst, beim Weserkurier, das ist ja eine ganze Rätselseite jeden Tag, wenn man die Anzahl dann nimmt. Und wir hatten auch früher mal Bild am Sonntag und Bild und solche Sachen, das ist natürlich auch eine riesige Auflage gewesen. Ich glaube, heute sind es nicht mehr ganz so viel. Aber es sind 400 Verlage und Titel, die wir beliefern, mittlerweile aber nicht mehr so viel Zeitung, sondern viel mehr für Buchverlage und Zeitschriften und Kalender und all sowas.
Und dann wollen wir jetzt mal tief eintauchen in die Welt, weil wie entsteht eigentlich so ein Rätsel? Nehmen wir mal ein einfaches Kreuzworträtsel, wobei ich gelernt habe, das heißt gar nicht Kreuzworträtsel, das heißt Schwedenrätsel. Warum heißt das Schwedenrätsel?
Das heißt Schwedenrätsel, weil es 1954 in Schweden zum ersten Mal so gemacht wurde, dass die Fragen mit in den Kästchen drinstehen. Also ein Kreuzworträtsel ist eigentlich ein Rätsel, wie wir das kennen von aus der Zeit, aus der Süddeutschen, sowas wie um die Ecke gedacht. Da stehen im Rätselgitter Zahlen und am Rand steht der Text.
Okay.
Genau, und irgendwann fiel jemandem auf, dass es ja für eine Zeitung, die man jeden Tag setzen muss, viel entspannter ist, wenn das Gitter immer gleich groß ist, dann kann man viel besser planen. Ist für den Rätselmacher deutlich schwieriger, weil man natürlich viel weniger Platz für die Frage hat und kann nicht so fantasievoll sein. Ne? Deswegen, da gibt es ja noch manchmal, also manchmal fällt einem wirklich nichts ein, wie man so ein langes Wort mit so wenig Platz umschreiben kann. Und die entstanden, als ich damit begonnen habe, 1995, auch bei uns zum großen Teil noch mit der Hand, was sehr anstrengend war, was ich mir mühsam beibringen musste. Und ich habe neulich mal welche gesehen, die ich in der Zeit gemacht habe und dachte, oh Gott, dass die überhaupt jemand genommen hat, aber die schienen auch keine Ahnung zu haben, was ein gutes und was ein schlechtes Rätsel ist.
Das heißt, du hast was gemacht? Du hast den Platz und dann hast du per Hand die Fragen eingegeben.
Ja. Also es gab damals schon, hatten wir schon ein Computerprogramm, mussten aber den Wortschatz selber eingeben, also langsam programmieren, so dass es nicht allzu viel geholfen hat und ganz schreckliche Rätsel gemacht hat. Und irgendwann war mal so weit, dass man damit einen Anfang hatte. Und dann musste man aber alles wieder aufbrechen und gucken, dass nicht so viele Fragekästchen nebeneinander stehen und also was es an Kriterien für ein gutes Rätsel gibt, halt mit der Hand wieder wegmachen. Und jetzt sind Computer schnell genug, unsere Datenbank ist mittlerweile riesig und jetzt werden solche Rätsel Computer erstellt. Was ich aber gerne selber noch mache, ist die Struktur vorgeben. Das heißt, wo stehen Fragekästchen und wo muss man was eintragen?
Das machst du dann per Hand?
Ja.
Ja. Und das andere aber, also macht alles ein Algorithmus?
Ja, also ich lege halt die Größe fest, logischerweise, und lege fest, wo sind Fragekästchen, wo sind Antwortkästchen.
Aber auch, das heißt, du gibst einfach am Computer ein, da kommt eine Frage, da kommt eine Frage, da kommt eine Frage, da kommt eine Frage. Und dann sucht sich das der Algorithmus dann raus, welche Fragen da reinkommen, wie das
genau passt. Der füllt dann versucht es dann aufzufüllen und gibt dann noch Kriterien wie ein Thema meinetwegen, oder es gibt Kriterien wie eine Schwierigkeit, das ja, deswegen ist es, das können sich immer die Leute, das ist immer ganz überraschend, dass Leute können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, für Kinder Rätsel zu machen. Wir machen sehr viele Kinderrätsel, da gibt es auch den kleinen Heine, und Kinder haben ja nur einen Wortschatz von, ich sag jetzt mal 800 Worten oder so, und damit ein Schwedenrätsel, ein Kreuzworträtsel oder überhaupt Rätsel zu machen, ist deutlich schwieriger, als wenn man 20.000 Begriffe zur Verfügung hat, die man einsetzen kann.
Also, du setzt dich hin und machst jetzt ein Rätsel meinetwegen fürs Hamburger Abendblatt. Mhm. Und dann sagst du erstens, Fragen da und dahin. Mhm. Zweitens, so und so groß. Mhm. Drittens, Thema. Also, was könnte ein Thema sein?
Oh, was weiß ich, Wissenschaft.
Technik, Wissenschaft, Natur, okay.
Keine Ahnung.
Mhm. Und dann Schwierigkeitsgrad.
Und dann den Schwierigkeitsgrad, ja.
Das dauert wie lange, bis du das eingegeben hast?
Das kommt natürlich darauf an, wie groß das Rätsel ist, weil wenn man die Struktur mit der Hand da einfügt, dann kann das, aber das dauert, ich sage mal, eine Viertelstunde oder so.
Okay, und dann, wie schnell dauert dann, bis der Computer
die... Das hängt auch wieder davon ab, wie schwierig es denn sein soll. Okay. Also wenn man sagt, so kannst alles benutzen, was du hast an Worten, also wir haben ungefähr 45.000, 46.000 Worte drin, da sind natürlich ganz viele Fachbegriffe und sowas drin, die Klar. kein Mensch kennt, und auch alle Geistlichen aus der Vergangenheit und Autoren, die keiner mehr kennt, und Schauspieler und so, das muss, ist ja auch ein stetiger Wandel. Ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, aber dass man so ein Wortschatz immer pflegen muss.
Weil es Worte gibt, die verschwinden.
Weil es Worte gibt, ja.
Sag mal so Beispiel, Worte, die du heute...
Lieblingsbeispiel, frag mal heute einen 25-Jährigen oder auch einen 30-Jährigen nach Fuchsberger, Kuhlenkampf oder Rosenthal. Dann,
stimmt.
Dann denken die an eine Fußballmannschaft, also, oder sonst wo. Die denken nirgendwo dran, die kennt keinen Mensch mehr. Und die muss man dann halt ein bisschen schwieriger machen. Also ich nehme die natürlich nicht raus. Mein Wunsch wäre nochmal sowas, die Datenbank irgendwie so ein bisschen nach Geburtsjahr oder nach Lesealter sozusagen zu sortieren. Genau. Das wär eigentlich ganz schön. Dann hätte man halt eine Aktualität drin, weil wenn Leute sterben, kriegen sie ja ihr Kreuzchen. Und wenn Leute dazukommen und bekannt werden, kommen sie dazu. Und das könnte man bei den Älteren dann weglassen. Und man lässt halt die Alten, die sie alle noch kennen, die ganzen alten Schauspieler und so, kann das alles drin lassen.
Umgekehrt bei den Jungen, wenn du da jetzt also irgendwelche Influencer reinmachst, dann könnten es die Alten wieder nicht lösen.
Ganz genau. Das ist immer so die Krux. Da muss man immer gucken, immer sehr fein auf die Leserschaft anpassen, wo soll das Rätsel für wen erscheinen. Und wenn das ein breites Publikum ist, dann ist das schon ein bisschen schwierig.
Wie lange braucht der Computer dafür dann?
Wie gesagt, wenn er alle Worte zur Verfügung hat, dann macht es plopp und dann ist es sofort da. Okay.
Also
das ist
und dann checkst du es nochmal nach? Also löst du es einmal schnell, um zu sehen, geht das auf? Nee. Geht ja nicht.
Meistens nicht. Das kommt drauf an, wofür es ist. Fürs Abendblatt jetzt sage ich mal nicht, weil...
weil wir so schlecht zahlen.
Ja, daran liegt das wahrscheinlich, genau.
Das heißt, die gehen dann so raus und ihr verlasst euch darauf. Und wenn, wie oft passiert das, dass da irgendwie sich dann Leser meldet? Weil, sagen wir es ehrlich, Kreuzworträtsel werden extrem gelesen, extrem genutzt. Das heißt, wenn da ein Fehler ist, irgendwer findet ihn und meldet sich dann.
Die melden sich dann, ja.
Wie oft passiert das?
Das kommt sehr, sehr selten vor. Also bei uns kommt es, sage ich mal, drei, vier Mal im Monat vor. Aber das ist ja bei einer riesigen Masse von Rätseln, ist das ja tatsächlich sehr, sehr wenig. Beim Abendblatt, weiß ich nicht, das kommt vielleicht alle halbe Jahr mal vor, dass das tatsächlich ein Fehler ist. Also es gibt ja auch Pflanzengattungen, sage ich jetzt mal, die sich ändern. Und wenn da dann irgendjemand, der sich da auskennt, draus stößt, dann ist es ja auch toll, dass wir das, wie sollen wir sonst darauf kommen? Wir können ja nicht immer den ganzen Wortschatz durchgucken. Und selbst wenn wir das täten, würden wir ja gar nicht rausfinden, dass das jetzt anders ist. Also insofern sind wir immer ganz froh. Ich liebe Leserbriefe und freue mich immer darüber, wenn sie denn gerechtfertigt sind. Und antworte auch immer persönlich und dann ändern wir es in der Datenbank.
Das Prinzip ist aber bei allen Rätseln, auch bei Sudoku, bei allem, was es gibt, immer dasselbe. Der Computer kriegt eine Information und stellt es dann zusammen. In der Regel.
In der Regel bei den Rätseln, die wir mit dem Computer machen. Es gibt ja auch jede Menge Computer, die wir mit der Hand machen. Jede Menge Rätsel, die wir mit der Hand machen. Da ist natürlich nicht so. Da müssen wir uns selber. Also gerade ein gutes Beispiel sind halt Kinderrätsel. Das Allermeiste wird mit der Hand gemacht.
Cool. Du musst mir mal als jemand, darf ich das zugeben, der gern so, ich verfolge auch gern diese Quiz-Sendung und so, aber die insgesamt so, woher kommt diese unfassbare Begeisterung offensichtlich für Rätsel? Ich habe viele Online-Seiten sagen, der meistgelesene, also angeklickte Text ist das tägliche oder sind die täglichen Rätsel. Warum mögen die Menschen das? Und ist das zweitens eine vor allen Dingen deutsche Geschichte, dass die Deutschen so gern rätseln?
Also ich sag scherzhaft ganz gerne mal, das ist nicht nur das Land der Rätsler und der Dichter und Denker, sondern auch der Rätsler und Rater. Also es ist schon sehr weit verbreitet. Wir haben eine irre breite oder große Menge an Rätselzeitschriften am Kiosk, wenn man sich da mal hinstellt am Flughafen oder am Bahnhof, wenn man dann da mal wieder ist irgendwann, dann wird man sehen, dass das breiteste Regal ist. Es gibt 220 Rätseltitel.
Wow.
Davon sind, glaube ich, 80 allein Sudoku. Und so eine Breite hat man in kaum einem anderen Land. Also das sagt schon einiges aus. Dann gibt es auch Umfragen, die halt abfragen, was wie das Freizeitverhalten der Deutschen so ist. Und da geben fast 60% an, dass sie mindestens einmal im Monat ein Rätsel lösen. Und es ist unter den Freizeitbeschäftigungen auf Platz 3 sogar nach, was war das erste, komischerweise Gärtnern, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil
so und, viele und Fernsehen wahrscheinlich. Ne? Und
Nee, das zweite ist Shoppen.
Okay.
Da auch wahrscheinlich
Gärtnern, Shoppen, Rätsel.
Das ganz ist genau. Das ist so die, das ist so die Reihenfolge. Ja, aber merkwürdig, oder? Ich meine, so viele Leute haben ja nicht einen Garten, aber vielleicht ist es auch so das, was man am liebsten machen würde. Ich weiß es nicht genau.
Und ist es eine altersabhängige Geschichte? Also je älter, desto mehr Rätsler? Weil je mehr Zeit?
Das wird so sein, aber ich mache ja seit Jahren, ich habe ja mal die deutsche Sudoku-Meisterschaft ins Leben gerufen und da sind es nun auch jüngere, also da sind sowieso jüngere Leute und durch das Sudoku ist ja auch sehr viel Rätsler dazugekommen und haben so die Scheu abgelegt und haben das neu für sich entdeckt. Von daher sind es da eher jüngere Leute, aber ansonsten ist es schon sehr breit gestreut. Also wer mehr Zeit hat, rätselt auch mehr, aber man kann überhaupt nicht sagen, dass das Rätseln was mit alten Leuten zu tun hat.
Beliebtestes Schwedenrätsel oder Sudoku abgelöst? Ist Sudoku heute beliebter als das Schwedenrätsel?
Glaube ich nicht. Nee, es werden, glaube ich, mehr Schwedenrätsel gelöst als Sudokus. Aber Sudoku kommt doch gleich dahinter.
Sudoku hast du irgendwie nach Deutschland gebracht, warst aber deiner Zeit voraus. Kann man das so sagen?
Auch wenn man möchte, kann man das so sagen. Also ich habe es 1999 im Programm gehabt. Da hieß es noch nicht Sudoku. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es mal eingesetzt in Rätselseiten, wo ich entscheiden konnte, was da reinkommt und habe es dann irgendwann rausgenommen. Und wenn sich dann keiner beschwert, dann war es auch nicht so interessant. Also so kann man das immer ziemlich schnell rausfinden. Das werdet ihr ja auch wissen, wenn das Rätsel aus Versehen mal nicht da ist oder dann wie viele Leserbriefe dann kommen. Da kannst du ja noch so was für einen Kommentar in die Zeitung schreiben. Schlimmer ist es, wenn das Rätsel kaputt ist. Ja. Und von daher ich kann die Geschichte ja mal erzählen, wie ich dann drauf kam. Ich habe einen Freund in London, den wollte ich schon immer mal besuchen und der rief mich im Januar 2005 war das, rief er mich an und sagte, du wolltest mich schon immer besuchen, hast du nie gemacht, jetzt musst du mal hier rüberkommen und dir das angucken, die Leute sind völlig verrückt geworden. In Bus und Bahn, in Cafés, überall haben die Sudokus in der Hand, also Rätsel in der Hand. Ich weiß nicht, was das ist, ich kenne mich da nicht aus, aber komm mal rüber. Und ich bin dann tatsächlich am Wochenende drauf rübergeflogen, habe mir das angeguckt und es war tatsächlich so. Und das hatte seinen Ursprung darin, dass die New York Times im November, also nur 2 Monate vorher, ein Sudoku veröffentlicht hat, auch unter diesem Namen. Und das hat so große Wellen geschlagen und hat sich so schnell verbreitet, dass die Presse darüber berichtet hat, auch aus anderen Ländern. Das war in Deutschland aber noch nicht so. Und als ich dort war im Januar, da gab es schon in der Times mehrere, in allen überregionalen Tageszeitungen, bis auf die Sun, die hatten es noch nicht, aber sonst hatten es alle und es gab schon Hefte und Bücher. Und ich bin zurückgekommen und habe dann alle Chefredaktionen angerufen, die ich kannte von meiner Tätigkeit her und habe gesagt, Mensch, das kommt bestimmt auch hier, wollt ihr das nicht machen? Und die so, ach nee, Rätsel und nee, das ist ja was für alte Leute und nee, lass mal. Und genau die Person rief mich dann 3 Monate später an und sagte, es gibt hier irgendwas Neues und wir berichten da gerade drüber, das musst du uns irgendwie besorgen. Hier, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas aus Japan. Und ich sagte dann, ja, weißt du noch, dass wir telefoniert haben vor 3 Monaten? Ja, was wolltest du denn da vor 3 Monaten? Ich sage, ja, genau das wäre es jetzt erster gewesen. Und insofern habe ich das schon unterstützt, dass es hierher kommen, aber ich glaube, es wäre auch so hierher gekommen. Und wie gesagt, es gab es unter anderem Namen, gab es das auch schon.
Und es ist eine amerikanische Erfindung, demnach.
Genau, ja. Ja, es hat der Name kommt aus Japan, erfunden wurde es aber 1979 von Howard Garms, einem Architekten, und es wurde veröffentlicht in den Dell-Heften. Das ist so wie hier Bastei, die große Marke ist dort Dell. Und der hat es aber gar nicht, den großen Hype gar nicht mehr mitbekommen. Der hat noch mitbekommen, dass 1986 ein Japaner namens Maki, dem die Rätselfirma Nikoli gehört, das mit nach Japan genommen hat. Er hat es in den USA entdeckt, hat es mit nach Japan genommen und da in Japan logisch Rätsel beliebter sind als Worträtsel, weil man hat ja keine Zeichen für einzelne Buchstaben, sondern für ganze Silben oder ganze Worte. Deswegen kann man da nicht so richtig viel mit rumspielen. Es ist da ein großer Erfolg geworden. Und eine lustige Anekdote dazu ist, dass er es halt da an Sudoku genannt hat. Ich kann jetzt nicht, das ist eine Abkürzung für ein sehr langes japanisches Wort.
Sag oder mal,
so.
Weißt du,
ich kann mir das nie merken. Okay. Ich habe es versucht, aber ich habe es aufgegeben. Aber die Abkürzung steht für, ich glaube, 3 Worte und die bedeuten so viel wie Zahl, die alleine steht. Was ja ein Sudoku
das ganz, passt, genau.
Ja, passt, was es ganz gut beschreibt. Und der hatte sich den Namen geschützt. Und so kommt es zu dem lustigen Zufall, aber nur für Japan. Dass in Japan die allermeisten Sudokus Number Place heißen. Das ist der original amerikanische Name. Okay. Und alle Sudokus, die er liefert an Zeitungen und Zeitschriften, die heißen halt Sudoku dort. Aber das sind viel weniger als die breite Masse. Und auf dem Rest der Welt ist der Name Gott sei Dank nicht geschützt worden und deswegen heißt es im Rest der Welt heißt es Sudoku.
Also, wir sind schon mittendrin dran, wie du das eigentlich geworden bist. Man fragt sich, wie kommt man auf die Idee, Rätselmacher zu werden? Das ist jetzt nicht so, dass man mit 18 sagt, ich will Rätselmacher werden. Bei dir war das sowieso nicht so. Ne? Du wolltest ja irgendwie, du wolltest zum Beispiel gar nicht, du bist sehr gut in Mathe gewesen, richtig, in der Schule, aber du wolltest trotzdem, und in Informatik, aber du wolltest trotzdem nicht studieren.
Doch, studieren wollte ich schon.
Wolltest du schon?
Ja, okay. Ja, habe ich ja auch, aber.
Achso, ich dachte, dann habe ich es falsch mitgekriegt, okay.
Ja, nee, ich habe erst, es war mehr so, was ich
wollte. Weißt du was, das ist der nächste Gast. Das ist Patrick Junge. Aber egal, gut, also, ja, das ist, wenn man zwei Podcasts an einem Tag macht, genau.
Siehste.
Also,
genau. Ja, ich wollte.
Danke. Eins, Mann, es ist mir ein Brezel.
Du hast am Anfang noch Brezel gesagt, ganz am Anfang. Ist egal. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich werden sollte. Mein Vater wusste sehr genau, was ich werden wollte und hat mir das dann auch so eindringlich schon erzählt, als ich 15 war, dass ich das dann auf keinen Fall mehr wollte. Also er wollte, dass ich seinen Betrieb übernehme und mit 15 hat er halt gesagt, dass ich nicht mehr auf die Schule gehen soll, auf die ich jetzt gehe, sondern in eine andere Stadt pendeln, also aufs Wirtschaftsgymnasium in Kiel. Ich komme ursprünglich aus Eckernförde. Und dann sollte ich BWL studieren und dann auch nicht zur Bundeswehr, sondern zum THW, um ein Jahr zu sparen und dann auf eine Managementschule in die Schweiz und dann zum einem Ableger des Otto-Versandes in den USA. Und mit 25 sollte ich dann bei ihm mit einsteigen.
Wow, klingt nach einer guten Karriere.
Ja, genau.
Was war das für ein Unternehmen, was dein Vater
hat? Ein Delikatessenversandhaus. Heine Delikatessen. Gibt's noch heute. Ist gerade irgendwie vor 2 Jahren 50
geworden. Aber war dein Vater, jetzt muss ich offensichtlich durcheinander kommen, dein Vater war er nicht eigentlich, hatte einen Zahnarzt, hätte ich jetzt beinahe gesagt?
Ja.
Du zeigst auf, guck mal, ich komme durcheinander, aber jetzt bin ich wieder drin.
Ich helf dir.
Der war Zahnarzt und hat als Zahnarzt einen Delikatessenladen gehabt. In Eckernförde.
In Eckernförde.
Cool.
Ja. Das war gar nicht cool. Das meine Großeltern fanden das ganz schrecklich, weil es ging los mit, am Anfang hieß es Heines Lachsversand. Und das fanden die ganz schrecklich, weil das hatte ja sowas von Fischhändler und das ist etwas, was man damals nicht sein wollte, sollte. Es
in hat Eckernförde heute, nicht?
Nee. Ja, ich meine, klar, da kommen natürlich viele Fische her und früher, es gab, glaube ich, 25 Räuchereien, alle in der Innenstadt und so. Aber so Fischhändler zu sein, das war jetzt trotzdem kein besonders angesehener Beruf.
Aber wie kam er als Zahnarzt, damit hat er wahrscheinlich genug zu tun gehabt, darauf noch einen Delikatessenladen zu machen?
Das war auch ein Zufall, so wie ich zufällig zu den Rätseln gekommen bin, ist er zufällig dazu gekommen. Er war mit meiner Mutter, da gab es uns Kinder noch gar nicht im Skiurlaub. Doch meine Schwester gab es schon irgendwo in Tirol oder so. Und da wurde ihm ein Lachs vorgesetzt. Und den fand er so fürchterlich, dass er sagte, so nächstes Jahr bringe ich mal einen mit. Dann wisst ihr mal, was guter, geräucherter Lachs ist. Und das hat er dann auch gemacht im nächsten Jahr. Und dann war der Restaurantchef auch da und der Inhaber von dem Hotel. Und die haben alle probiert und fanden, das ist ja fantastisch. Und so, da müssen wir, kannst du uns sowas zuschicken? Das wollen wir hier bei uns anbieten. Das ist ja super. So eine Qualität haben wir noch nie gehabt. Und das beschreibt auch schon den Gedanken von Heines Lachsversand. Und so ging es 1969 oder Ende 68 los bei uns in der Garage.
Und dann hat er tagsüber
war tagsüber in der Praxis. War ja damals auch so, dass Ärzte mittwochs nachmittags und freitags nachmittags zu hatten. Ich weiß nicht, bei uns war es glaube ich auch so, dass Freitag nachmittags die Geschäfte zu hatten oder Mittwoch nachmittags oder beides. Ich weiß nicht mehr genau. Und er war dann erst in der Praxis und ist dann hochgefahren. Und dort saß meine Mutter dann schon den ganzen Tag und hat dann anfangs war es ja zu Hause, aber später war es dann so, dass er von der Praxis in den Betrieb gefahren ist und meine Mutter hat den Laden da eigentlich geschmissen, genau.
Und der lief dann gut auch, also es wäre auch was gewesen, was du, wenn du sagst, den gibt's heute noch, du hättest ihn locker weitermachen können, aber
Das lag genau in diesem Moment, wo mein Vater, ich kam von der Schule, er nahm mich beiseite und sagte zu mir so, setz dich mal hin, wie gesagt, ich war 15 und okay, er sagte, setz dich mal hin, ich erzähle jetzt, was du machst, bis du 65 bist, danach kannst du entscheiden.
Okay.
Ja, und das war, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Weil
aber die Idee, sich selbstständig zu machen, damit hat er richtig gelegen. Da hattest du Lust zu.
Da hatte ich, ja.
Also grundsätzlich.
Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das mit. Ich war immer sehr, ich weiß nicht, also mache mal Sachen gerne alleine oder bin, also so Fremdbestimmung ist so gar nicht meins.
Okay.
Da habe ich große Probleme mit und deswegen bin ich, glaube ich, so veranlagt wie die ganze Familie. Also wie gesagt, mein Vater war ja auch selbstständig in beiden Berufen.
Genau.
Also, und das bin ich auch mit Herzblut.
Also dann erzähl nochmal, wie du Rätselmacher geworden bist.
Ja, also das war auch so ein Zufall. So wie mein Vater zum Lachs gekommen ist, bin ich zu den Rätseln gekommen. Ich bin 1994 nach Hamburg gekommen, um ein Marktforschungsinstitut zu gründen. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Und der Partner, mit dem ich das gemacht habe, dessen Mutter wollte mich mal kennenlernen und hat uns eingeladen, nach Lübeck zu fahren zum Grillen. Die war Psychologin, hatte eine eigene Praxis und erzählte so beiläufig während des Grillens ihrem Sohn, dass sie ihren Kummerkasten einstellt. Und da habe ich dann nachgefragt, weil das klingt ja komisch. Ich stelle meinen Kummerkasten ein, das ist ja auch kein alltäglicher Satz. Und sie meinte, nee, ich schreibe seit 7 Jahren für ein Anzeigenblatt in Bad Segeberg einen Kummerkasten. Und jetzt habe ich aber die Praxis ausgebaut und habe da keine Zeit mehr für und ich höre da jetzt mit auf. Und dann habe ich mir das, drückte sie mir eins in die Hand und dann habe ich mir das durchgelesen. Das war toll, weil es war nicht so kurz, ich habe Herpes, nehmen Sie Creme, sondern es war ein langes Psychogramm, also ein langer Fragebrief von mit einer Familiensituation und eine lange Antwort. Und es war so nett geschrieben, dass man, wenn man das las, dass man jeder für sich was damit mitnehmen konnte. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie das nicht anderen Zeitungen, Zeitschriften, sonst wem als Unterhaltung anbietet. Und sie meinte, ja, ich höre ja auf, weil ich keine Zeit mehr habe, aber vielleicht wollt ihr das machen? Und wir haben sofort abgelehnt. Wir sagten, nee, was soll das? Wir wachsen gerade stark und haben da gar keine Lust zu. Und aber auf der Rückfahrt, ich weiß noch wie heute, wie wir da im Auto saßen und von Lübeck zurückfuhren nach Hamburg, haben wir gesagt, komm, ausprobieren müssen wir das mal. Das ist auch mehr so, also ich muss immer Sachen ausprobieren, damit ich mir sicher bin, dass es dann nichts geworden ist, wenn es nichts geworden ist, weil ohne weiß man das halt nicht. Mhm. Und dann haben wir einfach, das ging ganz schnell, wir haben innerhalb von 3 Tagen haben wir Briefpapier gedruckt, eine Firma gegründet, ein Konto eröffnet, haben dann ein Anschreiben verfasst, eine Musterseite gemacht und haben dazu eine Faxantwort gehabt und haben uns, ich weiß gar nicht mehr wie, ohne Internet 1995, haben wir uns 700 Adressen von Anzeigenblättern besorgt, haben die angeschrieben und als alles im Briefkasten war, hatten wir wirklich das Gefühl so, jetzt haben wir das jedenfalls versucht und haben nichts erwartet und waren total überrascht, als eine Woche später aus dem Faxgerät 3 Antworten raussprudelten von Zeitungen, die das jede Woche abdrucken wollten. Und so ging es los. Da haben wir überlegt, Mensch, das ist ja toll. Oder nee, dann meinte, so ist es entstanden mit den Horoskopen. Dann meinte meine damalige Freundin so, oh, dann schreibe ich Horoskope, das wollen die ja vielleicht auch haben. Und dann meinte ich, ja, denk dir mal was aus oder lass uns mal rausfinden, wie man das so macht. Ja. Und dann haben wir uns damit befasst und dann gab es 8 Wochen später die nächste Aussendung und das haben noch viel mehr gebucht. Und dann dachten wir, das ist ja toll, was kann man noch alles, Zeitungen, Zeitschriften, Medien zuliefern?
Aber erzähl mal ganz kurz, wie habt ihr denn, also ihr habt euch dann auch da psychologische Beratung ausgedacht? Also, wenn man irgendwelche Fragen, mein Freund hat mich verlassen, was kann ich tun?
Nein.
Oder hat es die Mutter deines Freundes noch weitergeschrieben?
Ne? Nein, die hatte es ja schon 7 Jahre lang geschrieben. Das heißt, da gab es 350 Texte.
Ah, und die habt ihr weiterverwertet?
Die haben wir weiterverwertet, aber immer mit dem Angebot, dass wenn ein Leser eine Frage hat, dass sie das auch wirklich, dass sie hilft und dass sie es auch beantwortet.
Okay, cool.
Und die neuen Texte wären dann auch eingeflossen, aber diese Fragen waren sehr selten. Insofern, sie hat auch oft, glaube ich, Fälle aus ihrer Praxis quasi umgewandelt in so einen Kummerkasten.
Und weil das ist eigentlich ein Traum für jeden Selbstständigen, weil man, das kann man super skalieren, ne? Das machst du einmal. Und mit jedem weiteren Verkauf steigt dein Gewinn.
Ja, also da ist immer noch so ein bisschen Handling dabei. Damals war es ja auch
damals noch. Damals musste man es noch verschicken, eintüten und
Disketten
so.
Repropapier und so. Ja, aber sonst ist es ja ist wie Software eigentlich, genau.
Okay, also Kummerkasten. Und dann habt ihr Horoskope auch angeboten.
Genau, das war das zweite Horoskope. Die muss man dann auch für jede Zeitung einzeln setzen. Das ist dann immer noch, also ne, das ist nicht ganz so, dass man immer das Gleiche auf eine Diskette spielt, sondern man setzt es ja. Und dann haben wir uns überlegt, das ist ja toll, was kann man noch alles zuliefern? Und dann war Rätsel natürlich total naheliegend. Wir hatten dann auch noch Fernsehprogramme und Wetter und Comics und Musikkritiken und Videokritiken und all so ein Kram. Aber dann so ist Rätsel dazugekommen und da habe ich mich dann damit befasst und habe angefangen, mir selber beizubringen, Rätsel herzustellen.
Zu programmieren. Weil du hast, das habe ich jetzt nämlich noch mal, jetzt musst du mir sagen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Weil ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du schon als Junge auf dem Commodore C64 programmiert hast. Stimmt doch.
Ja, das stimmt. Ja. Damals habe ich aber keine Rätsel programmiert.
Nee, das ist klar, aber das heißt, ja. Du konntest programmieren und du hast vorher mit Rätseln nichts zu tun gehabt?
Null. Nein. Also ich könnte jetzt mir so ein paar Anekdoten rausquälen, damit die Vita passt.
Nee, aber geht nicht.
Nee, geht nicht. Ja doch, also meine Oma, das hat mich als Kind schon immer erstaunt. Meine Oma saß immer in ihrem Erker in der Gernförde, guckte, konnte so ein bisschen rausgucken und hatte da diese ganzen Oma-Zeitungen, sage ich mal.
Okay.
Also neues Blatt und wie die alle so heißen oder neue Post oder diese ganzen Sachen. Und hat die Rätsel dort einfach vollgeschrieben, als wenn sie ein Formular ausfüllen würde. Es ging bei ihr links oben los und dann hat sie auch die Worte nacheinander, also sie hat nicht mal hier, mal da geguckt, was könnte da hin, sondern sie hat das schon so lange gemacht und kannte alle Begriffe, alle Fragen, dass sie es einfach so ausgefüllt und vollgeschrieben hat. Die konnte gar nicht genug davon kriegen. Das hat mich damals sehr fasziniert, weil wenn ich da drauf geguckt habe, dann wusste ich nichts.
Ja. So. Und dann hast du aber angefangen, die Rätsel selber zu programmieren?
Ja.
Damals? Also gab es, wer war denn damals so Konkurrenten? Gab es Rätselmacher?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also hätte ich damals gewusst, was es bedeutet, das geht ganz vielen Selbstständigen, glaube ich, so. Hätte man gewusst, was da auf einen zukommt, auch als wir nachher dann Verlag wurden, was das alles bedeutet, das will man ja alles, also wenn man das wüsste, wird man es nicht machen und so war es bei Rätseln auch. Also hätte ich gewusst, was man wirklich alles dafür können muss. Und welche Qualität man erreichen muss, damit das auch wirklich abdruckenswert ist und lösenswert ist, hätte ich mich da nie rangetraut. Aber wenn man dann einfach mal anfängt, dann kommt man da so langsam rein und so ging's los. Ja, und ich habe als Kind habe ich wie ein Wahnsinniger programmiert. Bin halt nach der Schule habe ich der Schulranzen flog in die Ecke und ich habe 8 Stunden vor dem Rechner gesessen und nicht gedaddelt wie viele meiner Freunde damals, sondern ich habe programmiert und habe das mit Liebe irgendwie. Ich habe es genossen, dann kleine Programme zu schreiben. Damals hat man die eingeschickt an Zeitungen.
Ja.
Gab so Chip, gibt's ja immer noch. Und 64er gab's damals und solche Zeitungen. Und da konnte man das hinschicken. Und wenn man Glück hatte, dann wurde es abgedruckt. Das war damals das Produkt, das Weitergabemittel. Also Disketten waren ja viel zu teuer und auch viel zu empfindlich. Also wurden Programme abgedruckt und man konnte sie abtippen und dann abspeichern.
Genau,
dann gab's irgendwie 100 Mark oder 200 Mark oder so. Das habe ich da halt hauptsächlich gemacht. Aber das war schon wieder lange vorbei. Aber dann, ja genau, als es dann Rätsel gab, haben wir angefangen, Programme dafür zu schreiben.
Und die laufen bis heute. Das sind die Programme, die
ja, da haben wir so manches mal neu geschrieben.
Genau, ja. Und dann denkt man, wow, wenn man 300 Millionen gedruckte Rätsel hat, das klingt so eine irre Zahl, und dass man richtig reich werden kann, so als Rätselmacher.
Ja, das denkt man, ja.
Aber dann denkt, wahrscheinlich ist dann so, ich weiß ja, ich kenne die andere Seite, denkt man, naja, Heine, ihr mit euren Rätseln, die verkauft ihr an 100 andere. Was sind mal so eine Zeitung? Nehmen wir jetzt nicht das Abendblatt, aber nehmen wir an, du belieferst eine größere Zeitung mit einem Rätsel. Einmal die Woche.
Ja.
Was zahlt die im Jahr?
Im Jahr, oh Gott. Also,
oder pro Rätsel, mir ist egal, was du gerade parat hast.
Also, ich muss jetzt anders rechnen. Also, wenn es täglich ein Kreuzworträtsel in der Zeitung gibt.
Oder so.
Ja, das kann man sich, und dann vielleicht 5, 6, 7 Tage die Woche. Und es ist sonst nichts dabei, es ist nur das Rätsel, es wird nicht viel gesetzt oder so, dann, ich sag mal, als Beispiel 1970 gab es für eine DIN A4-Seite Rätsel selbst gemacht, handgemacht über 1000 Mark und heute muss man schon mit zwischen 7-8 Euro zufrieden sein für eins.
7-8 Euro?
Ja.
Das ist jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, da ist ein Preisverfall so ein bisschen.
Ja.
Aber gut, ist es in der Herstellung ist es natürlich deutlich einfacher in der Herstellung, aber trotzdem natürlich nicht so viel einfacher, dass da das sind ja 993 Euro weniger.
Ja, leider.
Also.
Ja, man muss selber auch automatisieren, man muss irgendwie die Abläufe verschlanken und die Zeitungen versuchen dagegen viele Abläufe auf den Rätselmacher und auf den Zulieferer zu übertragen.
Aber wenn man mal guckt, was sonst so eine Seite kostet, kann man ja mal, also du hast den Weserkurier angesprochen, da war damals so, glaube ich, die günstigste Seite, das war wirklich aller günstigste, so eine kleine Seite war vielleicht irgendwie so bei 100, 150 Euro oder vielleicht so 100 Euro. Natürlich nichts ist, eine Rätselseite ist unschlagbar günstig für so einen Verlag.
Ja, klar. Also wer sparen will, der haut die Zeitung voller Rätsel.
Und ehrlich gesagt, aus Lesersicht auch gar, also ich glaube, man kann da nicht, also wenn man jetzt nur Rätsel machen würde, ist schwierig, aber ich glaube, wenn man jetzt in der Corona-Zeit haben wir beim Abendblatt ja auch mehr Rätsel gedruckt und das ist bei den Leserinnen auf viel Zustimmung gestoßen.
Ja, ich schlage euch das ja schon seit Jahren vor.
Preislich kannst du da nichts machen, weil es dann so viel andere, wer sind deine großen Wettbewerber? Was heißt groß? Also gibt es, du hast dein Unternehmen, ihr seid zu viert. Ungefähr.
Also es gibt so 4 große, die kennt kein Mensch. Also ich kann sie jetzt hier nennen, wenn du das möchtest.
Aber in deiner Firma arbeiten 4. Da seid ihr 4 Leute.
5 sind wir. 5. Wir sind zu 6 jetzt. Ich habe gerade eine angestellt und heute Nachmittag geht die nächste Stellenanzeige raus. Dann werden wir.
Was sind das für Leute, die du dann brauchst?
Das ist ganz bunt gemischt. Also das ist auch die große Schwierigkeit, die mich auch mal behindert hat, daran neue Leute zu finden, weil die eigentlich alles können müssen und so viel können müssen. Und ich bin dann aber irgendwann dazu übergegangen, das zu versuchen, auf einen Nenner zu bringen oder einzugrenzen und dann zu gucken, was die eventuell noch an extra Sachen mitbringen können. Was wir brauchen, sind Leute, die hervorragend Deutsch können. Und einfach, weil wir machen ja nicht nur Kreuzworträtsel und Sudoku, sondern wir haben ja 150 Arten von Rätseln und machen ja auch sehr viele Kalender und sehr viele Quiz-Sachen auch für Radio und Fernsehen und auch so sehr viele komplexere Rätselgeschichten, sage ich jetzt mal, wo man sehr viel nachdenken und zusammenbasteln muss und viele Bücher, die wir halt setzen und druckfertig an die Buchverlage liefern. Also müssen, die eine ist studierte Amerikanistik, hat sich studiert und Germanistik und hat dazu noch 2 Jahre Volontariat in einem Buchverlag gemacht. Okay. Das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen, weil wir selber ja auch Verlag sind und Bücher rausbringen. Dann haben wir eine gelernte Grafikerin und studierte Kreative sozusagen, die bei uns die hübschen Sachen macht. Dann haben wir eine gelernte Journalistin, die jahrelang bei Gruner und Jahr und anderen Verlagen tätig war, die uns auch, was die Social Media Sachen angeht, hilft und und so fort. Also insofern, und wir hatten, der ist leider weg, wir hatten sehr lange einen Programmierer, der nichts anderes gemacht hat, als Sachen zu programmieren. Und müssen aber immer alle, wenn es ans Kontrollieren geht, braucht man immer, wenn man selber Rätsel gemacht hat und sie zusammengebaut hat, dann ist man blind dafür. Das heißt, man braucht noch jemand anders, der drauf guckt, und das geht bei uns immer Reihe um. Das müssen immer alle machen, also nicht alle ständig, aber alle müssen mal irgendwas auch kontrollieren. Ist ja auch ganz gut, dann weiß man, was in dem Laden alles so hergestellt wird.
Und die Konkurrenz ist komplett auch mittelständisch ganz kleine. Das ist jetzt nicht, es gibt jetzt nicht einen großen Rätselbetrieb, der euch da noch
Es gibt größere als ich, aber so insgesamt sind es auch, deswegen, ich dachte die 4, meinst du, es gibt so 4 große Hersteller sozusagen von Rätseln, aber da ist keiner, der sich mit seinem Gesicht sozusagen, so wie ich, da hinstellt. Das sind irgendwie Firmen, die einen Firmennamen haben und die seit auch viel länger schon als ich Rätsel liefern, ja.
Du hast gerade gesprochen zum Thema Fernsehen, machst du auch ein bisschen was so für diese ganz große Quizfabrik, nämlich für Jörg Pilawa?
Nee.
Weil das ist ja auch der, das ist mir ja aufgefallen, der ja unendlich viele, also man gefühlt jede Quizshow aus Deutschland kommt irgendwie aus diesem Haus Pilawa, ne?
Ja, ja.
Warum nicht? Das würde doch zusammenpassen irgendwie, ne, oder?
Ja, das würde schon passen. Es ist dann ein bisschen schwierig, da spät mit reinzukommen, weil man gar nicht weiß, was wurde schon gemacht. Genau. Das ist ja auch so ein Datenbankproblem. Das hatten wir. Wir haben es lange für den NDR gemacht. Aber das ist noch mal eine andere Nummer, als wenn man jetzt so eine Quizaufgabe irgendwo in der Zeitung hat. Es gibt nichts zu gewinnen, als wenn es im Fernsehen viel oder wenig Geld gibt oder viel oder wenig Reaktion gibt. Das heißt, da wird wirklich jede Quelle dreimal gecheckt, klar. Während man das, wenn man das in einem Buch als Nebenbei-Rätsel hat, dann guckt man vielleicht zweimal drauf oder ist sich sicher, dass es stimmt, ohne dass man es überprüft. Was war die Frage?
Was mit Jörg Pilawa ist? Das Coole ist ja, das Coole für mich schwer zu verstehende ist, dass sich das ja überhaupt nicht totläuft, ne? Wenn man guckt, wer wird Millionär? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrhunderte das schon gibt. Das scheint ja, das ist immer sicher, es scheint total sicher zu sein, und es hat auch nichts mit Print und Online zu tun. Die Leute lösen diese ganzen Rätsel online mit einer genauso großen Begeisterung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf es ja gar nicht sagen, aber, bei uns ist eigentlich jeden Tag das Kreuzworträtsel online der meist angeklickte Text in der Zeitung, wenn man so will, also in der online. Völlig egal, wo es ist, du kannst es auch am Bildschirm lösen. Ne? Sogar ganz einfach, weil du tippst einfach rein.
Ja, so einfach ist das nicht, weil das mussten wir ja auch mal umsetzen und programmieren. Und ich weiß noch, als das auf uns zukam, das ist jetzt schon 8 Jahre her, dann haben wir es auch für viele Zeitungen umgesetzt, dass es digital lösbar ist und vor allen Dingen auch für die E-Paper-Apps. Und das war ein sehr, sehr großer Aufwand, weil das ist natürlich eine ganz andere Technik und ein gedrucktes Rätsel, da schreibt man was rein und der Computer, also unsere Programme spucken das Rätsel ja nicht so aus, dass man es jetzt digital ganz einfach adaptieren kann, okay. Sondern am Rechner muss man ja das Kästchen sozusagen wissen, was da rein soll, um es überprüfen zu können. Und das war ein irrer Aufwand und wir haben damals sehr viel Geld dafür ausgegeben, und um dann festzustellen, dass das keiner haben wollte. Komischerweise. Also es gab kaum Rätsel in E-Paper-Apps oder im Netz, zumindest nicht bei unseren Kunden. Beim Hamburger Abendblatt ja, deswegen ist es auch schon so lange da. Es sind ja, glaube ich, auch so 3000 Rätsel, die man zurückverfolgen und nachspielen kann.
Also man könnte jetzt praktisch das ganze nächste Jahr nur mit Abendblatt-Rätseln verbringen.
Das Lustige dabei ist, dass da gerne mal Beschwerden kommen, dann gehen die Leute irgendwie zurück und denen wird gar nicht klar, dass das Rätsel jetzt schon 5-6 Jahre alt ist, wenn da irgendwas drinsteht, was heute nicht mehr aktuell ist. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Nee, und das kam jetzt aber in Corona-Zeiten, sag ich mal, kam es wieder verstärkt auf, dass die Zeitung, das habt ihr ja auch gemerkt, viel mehr Digital-Abos bekommen. Absolut. Oder dass die Leute gewechselt haben und dann feststellen, Mensch, ich bezahle das Gleiche, kann aber die Rätsel nicht lösen, weil ich so ungern mit dem Adding auf meinem iPad rumschmiere. Und da entstand ein neuer Druck, digitale Sachen zu machen. Deswegen habt ihr, ist beim Abendblatt jetzt auch zum Beispiel so ein digitales Rätselmagazin mit in der ePaper-App
drin. Genau. Ja. Rätsel, gibt es einen Rätsel-Podcast? Gibt es wahrscheinlich mehrere. Ich habe die noch nicht verfolgt, aber gibt es Rätsel-Podcasts?
Also ich habe einen, den ich gerne starten würde und ich traue mich immer nicht so recht.
Warum nicht?
Naja, ich habe ja, du hast es ja ganz am Anfang angesprochen, es gibt ja so eine kleine, es gibt ja Stefan Heines Rätselküche, genau, auf YouTube und das war so ein kleines Testformat, um zu gucken, wie kann man Rätsel im Fernsehen auch unterbringen. Ich finde es ja ganz toll, dass du sagst, es gibt so viele Quiz-Sendungen und dass du das eigentlich mit Rätsel gleichstellst, denn es ist ja nichts anderes als, genau, als eine Frage und eine Antwort, also wie ein Rätsel auch. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Es wäre natürlich ziemlich langweilig, jemandem beim Sudoku-Lösen zuzugucken. Und zwar aus dem Grund, weil man nicht weiß, wo der im Kopf gerade ist. Also man muss immer, das ist der Vorteil beim Quiz, es gibt eine Frage, dann weiß man, der da sitzt und gerade schwitzt, der beschäftigt sich jetzt genau mit dem und ich versuche es auch gerade rauszufinden oder weiß es schon. Und das ist auch der Vorteil dessen, der zu Hause sitzt, der ist natürlich viel ruhiger als jemand, der Günther Jauch gegenüber sitzt und hat verspürt nicht so den Druck. Und das gehört auch dazu, das gehört auch zu dem Erfolg, dass man sich halt ein bisschen überlegen fühlt. Man fühlt sich ja oft, denkt man ja, Mensch, irgendwie, wenn ich jetzt da in der Runde mitgeraten hätte.
Ja, einfach, wieso weiß der das nicht?
Ja, genau. Also.
Wie sagt mein Sohn immer, wenn man es weiß, ist es einfach.
Ja.
Aber lass uns doch mal, wir spielen jetzt mal, ich bin jetzt dein Gast, wie wir dann so ein Rätsel-Podcast. Du hast doch irgendwie Rätselfragen da mitgebracht,
ne? Ja, wenn das du doch, willst,
kannst damit du,
ja,
dich, das damit ist, du dich überlegen fühlen kannst.
Das ist ein Teil, den man darin spielt. Also das muss natürlich irgendwie der Haltung sein. Und da ist auch die Schwierigkeit, dass man natürlich bei einem Podcast oder auch bei einem Radiorätsel, bei einer Radiorätselsendung, dass die Leute verschieden schnell sind. Und entweder langweilen sie sich, weil sie sind schon lange auf die Lösung gekommen, oder die sagen, was kommt da raus, es geht mir viel zu schnell. Also, und ein Teil, den ich auch in meinem Podcast mache oder machen will, ist welches Punkt, Punkt, Punkt. Und es geht immer um einen Buchstaben. Ich habe jetzt heute mal
den Buchstaben H.
Ich habe den Buchstaben H ausgesucht. Nein. Genau. Und ich lese einfach vor und du versuchst mal so schnell wie möglich zu antworten. Okay. Wenn du es nicht schaffst, dann helfe ich dir aber auch.
Das ist nett.
Welches Haar trägt man auf dem Kopf?
Das Haar.
Das Haar, genau. Ja. In welches Haar fahren Schiffe?
Hafen.
Welches Haar kommt vor dem Finale?
Halbfinale.
Welches Haar ist kein Regen, kein Schnee, aber trotzdem aus Eis?
Hagel.
Was lernt etwas ganz bestimmt nicht? Nee, wer lernt
Hänschen.
Etwas? Hänschen. Hans. Ja, Hans, genau. Habe ich dir die Folge geschickt?
Nein, nein.
Nee. Welcher Hase hat ein Ei in der Mitte? Welcher falsche Hase hat ein Ei in der Mitte?
Welcher falsche Osterhase? Welcher falsche Hase hat ein Ei in der Mitte?
Ja, du bist Vegetarier, deswegen ist das extra
gemein. Falscher Hase?
Ja, was ist denn das?
Ich weiß, wie heißt das denn?
Ja. Woraus ist es denn?
Aus Hack.
Ja, also ist es ein Hackbraten, genau.
Und wo ist das Ei in der Mitte? Ach so, weil es
hat man früher, ich habe es auch ewig nicht gegessen, aber da wurde in die Hackmasse ein gekochtes Ei mit eingebracht. Wenn man dann so Scheiben runterschnitt,
ist das. Woher weißt du, dass ich Vegetarier bin?
Das weiß, glaube ich, jeder.
Keine Ahnung. Okay, cool, mach weiter.
Ja, der falsche Hase. Für welches Haar sind die vier Fäuste von Bud Spencer und Terence
Hill? Halleluja. Hill?
Genau. Welches Haar hat gerade zum 7. Mal die Formel 1 gewonnen?
Hamilton.
Mit welchem Haar hat man nur ein Elternteil gemein?
Mit welchem Haar hat man nur ein...
Also das ist dann...
Warte, nicht sagen. Mit welchem nein. Haar hat man nur ein Elternteil gemein? Hals, Krause, nein.
Den Anfang musst du raten, danach kommt Bruder oder Schwester.
Halbschwester.
Ja, genau.
Ja. Das ist aber schwer, das ist gut.
Welches Haar hat goldenen Boden?
Handwerk.
Was waren das für fiese Haars, die kurz vor Weihnachten das Abendblatt lahmgelegt haben?
Hacker.
Ja. So, welches Haar bezeichnet ein männliches Schaf? Ein männliches kastriertes Schaf, um genau zu sagen.
Oh, das ist Biologie, ganz so schwer. Ja. Wie heißt es?
Fängt mit Haar an.
Es ist peinlich. Ein männliches Hammel.
Hammel, genau. Welches Haar ritt mit Elefanten über die Alpen?
Sag mal. Dings ritt über die Alpen.
Mein Sohn heißt so mit Vornamen.
Der heißt nicht so, ehrlich? Ja, Hannibal. Ja. Der heißt wirklich Hannibal?
Der heißt Hannibal.
Aber es ist ganz lustig. Das musst du mir gleich. Machen wir weiter. Ja. Ich finde das lustig, weil Bei manchen Sachen kommt es sofort, also Terence Hill und Bud Spencer, Halleluja. Und bei anderen, du weißt, dass du es weißt, aber du kannst es in dem Moment nicht sagen. Und für mich unerklärlich, wo die Information dann doch
herkommt. Das ist toll, oder? Dass man dann, weil es kommt ja aus dem Nichts. Also man denkt drüber nach und auf einmal ist es da.
Ja, aber es macht dann doch trotzdem, macht mich manchmal wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal abends siehst du irgendein Bild von irgendjemandem und denkst, ich kenne natürlich, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann fällt dir der Name nicht ein.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und dann kann ich nicht schlafen.
Kennst du das auch, du das auch, dass man weiß, dass es dir nachher einfallen wird? Also, dass man so eine Ahnung hat, dass du denkst, nee, da komme ich nie drauf. Es gibt so Leute, die fallen mir jedes Mal aufs Neue nicht ein. Das gibt's.
Ist es bei dir auch so? Ja, dass das ist jedes Mal, dass ich denke, also, es gibt eine sehr, sehr bekannte Sprecherin eines großen Hamburger Unternehmens, Pressesprecherin. Und ich weiß jetzt, wie sie heißt. In diesem Moment. Aber ja. Ich weiß es, wenn ich sie das nächste Mal sehe, und es ist immer, es passiert, ich denke, das gibt's doch nicht. Ich versuche mir dann irgendwie Brücken zu bauen und selbst die Brücken vergesse ich.
Ja.
Das ist normal, sagst du?
Das ist nicht normal, aber das haben wir gemeint.
Das ist bei dir auch so, bei bestimmten Leuten. Bei anderen, wo du denkst,
ja.
Ich habe neulich, als man noch mit Moja fahren durfte, habe ich eine Kollegin gesehen, die habe ich seit 30 Jahren nicht gesehen. Mhm. Und dann sagt sie, Mensch Lars, was machst du denn? Und ich sage, Mensch Saskia, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, woher weiß ich denn noch, wie die heißt? Ich wusste alles über die, wie ihr Mann heißt. So, aber diese Pressesprecherin wusste ich, na egal, mach weiter.
Ha. Ja. Nee, geht mir genauso.
Okay.
So, wo waren wir? Hannibal. Welches tierische Haar steht sinnbildlich für alle, die Toilettenpapier auf Vorrat kaufen?
Hamster.
In welchem Hamburger Haar streiten sich gerade Karls Nachfahren darum, wie es mit dem...
Hagenbeck. Da muss man viel wissen, ganz schön. Wow.
Ja,
muss man Armblatt lesen, sehr
Hamburg
gut.
Und auf dich, du kommst doch auch noch dran hier. Ah. Welches Haar bezeichnet eine Frikadelle im Brötchen?
Hack.
Eine Frikadelle im Brötchen, wie heißt das?
Hamburger, Entschuldigung. Hamburger.
Aus welchem von Hamburg aus gesehen südlichen Haar kommt der kleine HSV?
Hannover.
Welches Haar haben Bremen, Lübeck, Wismar, Schwerin, Hamburg und viele weitere gemein?
Hanse.
Welche Autobahnausfahrt kurz vor Hamburg endet mit Krupunder?
Halstenbeck.
Genau. Zwischen Hamburg und welchem Haar ist eine der dienstältesten Hörfunksendung des NDR.
Das ist jetzt gemeint. Hamburg und Haiti.
Ja, ach, super.
Ich bin schon sehr alt.
Meine Mitarbeiterin kannten das alle nicht. Das kann ich sagen. Ihr müsst doch diese Sendung kennen.
Also ja, aber ich kenne die aber auch nur, ehrlich gesagt, weil davor ist immer um 9:25 Uhr das Echo, das Kommentar der Woche, den höre ich manchmal. Okay. Und dann kommt er zwischen Hamburg und Haiti. Ja, das ist ja uralte Sendung.
Ja, 51. Also ja. Ist eine der wirklich der, ich habe die als Kind schon immer gehört. Ja. Ich weiß nicht, warum ich als Kind sowas...
Mach weiter!
Ja. Ist geil! Was für Haas wohnen in Santa Fu?
Häftlinge.
Welcher Haar trifft ein Scheider?
Heider.
Welches Haar ist zumindest in Buxtehude langsamer als ein Igel?
Hase.
Du bist richtig gut. Aus welchem Haar kommt tatsächlich Hamburger, obwohl es südlich von Wilhelmsburg liegt?
Oh, ist das gemein. Harburg.
Meine Frau kommt auch daher und ich muss meine, du kommst ja aus Harburg. Ja. Wenn sie sagt, ich komme aus Hamburg.
Ne, das lachen immer alle, ja.
Ach, kennst du ja. Und dann sagt, nee, du kommst aus Harburg. Auf welches Haar ging man dort zur Schule, wenn man Chefredakteur vom Abendblatt
war? Heisenberg-Gymnasium.
Genau. Das andere ist Friedrich Ebert, da war meine
Frau. Friedrich Ebert, genau. Das war damals eigentlich das bessere Gymnasium. Das hat sich, glaube ich, gedreht. Ja. Genau.
Welches Haar ist die schönste Stadt der Welt?
Ja. Aber Elmshorn fängt gar nicht mit Haar an. Nee, ne? Das ist doch aber toll. Das macht ja Spaß.
Ja. Dann meine Mitarbeiter meinte auch, wieso Pinneberg schreibt man mit P.
Aber das ist interessant. Ich habe in irgendeinem anderen Radiointerview von dir, was du geführt hast, mit jemandem, den du, glaube ich, betreust, weil du bist ja auch der Jogi Löw, habe ich gelernt, der Deutsche. Also du betreust die deutsche Sudoku.
Mannschaft.
Nationalmannschaft, ne? Hast du auch einen Pokal mitgebracht? Seid ihr Weltmeister geworden?
Ja, sind wir.
2019.
Zweimal, ja. Nee, 2011.
Okay.
Und 2010.
Und warum hast du den Pokal von 2019
mit? Wir haben 2019 haben wir die Sudoku-Weltmeisterschaft in Deutschland ausgerichtet.
Okay.
Das heißt, da war ich dann zum ersten Mal, oder da war ich dann nicht der Captain des Nationalteams, weil wir ja die Rätsel gemacht haben.
Okay.
Das würde ja keiner glauben, wenn wir dann
gewinnen. Wenn man dann der sagte, dass ihn so ein bisschen fertig macht, dass man, und das ist eine Frage, die wir uns ja stellen müssen. Wann bist du geboren? Welches Jahr?
69.
Genau wie ich. Man wird im Kopfe, ob man rätselt oder nicht, langsamer. Mhm. Es ist so, ne?
Das ist so, ja. Also deswswegen gibt es da auch Ü50-Wertungen und sowas.
Tatsächlich.
Okay. Ja, manche steuern seit Jahren, ich bin jetzt 47, noch 3 Jahre warten, bis ich mal wieder vorne dabei bin.
Aber woran liegt das? Weil das Gehirn langsamer wird, weil da schon so viel drin ist? Also das ist ja, du machst ja diese Fragen und dann Hase und Igel, habe ich über seit 100 Jahren nicht drüber nachgedacht. So, aber klar, Buxtehude, Hase und Igel ist irgendwann mal irgendwo
abgelegt.
Und ist jetzt war 40 Jahre da drin und ist jetzt wieder rausgeholt worden. Mhm. Und das ist für mich ja eigentlich unerklärlich, wie das geht. Also genauso wie du sagst, also ich glaube, man muss sich da, das ist ähnliches bei den Namen, finde ich. Weil bei Namen ist es ja total wichtig, ich höre oft nicht richtig zu, wenn Leute sich vorstellen.
Oh Gott.
Kennst du auch?
Ich muss mich so konzentrieren.
Und aber dann ist natürlich das hin. Dann weißt du, du kannst dich an den Namen gar nicht erinnern, weil du nie die richtig angehört hast.
Ja, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich weiß, ich muss mir jetzt die Namen merken, dann mache ich das und dann ich höre den und wiederhole ihn im Kopf die ganze Zeit. Da stellt sich dann aber schon der nächste vor oder die schlagen irgendwas vor. Ich bin dann so konzentriert, also ich kann dann nicht auf das hören, was sie dann noch sagen, sondern ich muss versuchen, mir diesen Namen zu merken. Und ja, natürlich gibt es diese ganzen, eigentlich ich als Rätselmacher sollte es eigentlich wissen, was für ganze Tipps es gibt, um sich Sachen zu merken, also indem man das mit Geschichten oder mit Bildern verbindet oder so, aber ich bin da denn, ich bin jedes Mal neu überrascht und denke so, oh Mist, wie hießen die jetzt? Keine Ahnung. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich auch Schwierigkeiten mit Gesichtern habe.
Okay. Also, das habe ich gar nicht. Ich kenne den und dann frage ich mich aber, das sind ja auch so Sachen, wo man sich dann, gestern Abend sagte einer, Mensch, wie heißt nochmal diese Ex-Freundin von Frank Otto? Und da ist mir das dann später eingegangen, aber denkst du auch so, ja, das ist ja auch, die musst du ja auch nicht wissen, den Namen. So, oder wie heißt nochmal, guck mal, geht's schon los jetzt hier, wie heißen nochmal diese beiden, Pietro Lombardi. Pietro und Sarah Lombardi ist auch so ein, mir fällt immer dann Pietro Lombardi nicht ein.
Du siehst aber auch die wichtigsten Leute aus, die du merken willst.
Also, das lässt nach mit dem Alter, ganz normal, aber man kann gegen antrainieren, wenn man viel rätselt.
So heißt es, ja. Gestern hatte ich gerade ein Gespräch mit einer Gedächtnistrainerin, die auch im Verband der Gedächtnistrainer ist, wo ich dachte, Mensch, sowas gibt's, und sagte, es gibt sogar zwei konkurrierende Verbände der Gedächtnistrainer, der andere heißt anders, ich weiß nicht mehr, das habe ich auch vergessen, wie der hieß. Und die macht solche Sachen, es war total interessant. Um Leute zu trainieren und bietet das meinetwegen in Stadtteilzentren und sowas an. Die buchen es dann und können die Leute da hingehen. Verfehlt aber meines Erachtens ein bisschen den Effekt, den es haben soll, weil die Leute, die da freiwillig hingehen, die sind alle fit im Kopf und haben Lust auf sowas. Aber natürlich, es gibt Untersuchungen, dass sowas hilft. Ich glaube auch, dass ich muss dich da ein bisschen korrigieren, weil du sagtest, so bei Sudoku muss man jünger sein, um so schnell zu sein. Ich glaube, wenn es um Quiz und um Wissen geht, dann ist das nicht unbedingt so.
Klar, da sind oftmals die Älteren, die natürlich viel höheres, das würde ich dich fragen, mein Gefühl ist ja, das Allgemeinwissen verändert sich allein dadurch, dass man heute, wenn man jung ist, sagt, ich muss das ja nicht wissen, ich kann es innerhalb von 2 Sekunden googeln.
Ja.
So. Und natürlich, man merkt das, je älter die Menschen sind, das ist dann auch, die wissen es halt einfach von selber.
Ja.
Ist so.
Ja, das ist so.
Das bedeutet für das Rätseln was?
Das wird sich auch nicht mehr ändern.
Weil dann, wenn du natürlich anfängst, ein Rätsel, wenn dein Allgemeinwissen immer schlechter wird, weil du sagst, ich habe ja Google, dann ist natürlich der Spaß bei so einem Rätsel nicht so gut, weil du sagst, ich muss ja alles nachschlagen. Das Coole ist ja jetzt, wie bei unserem Haarspiel, dass ich mich jetzt total gefreut habe, dass ich bis auf den falschen Hasen.
Du hast alles gewusst.
Alles gewusst habe.
Ja. Ja, auch ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass die Allgemeinbildung so doll ist.
Ich habe übrigens falscher Hase auch schon wieder die Antwort vergessen.
Hackbraten,
ja.
Okay, gut. Aus Sojahack. Weiß ich gar nicht, ob das, ich weiß nicht, hast du Untersuchungen gelesen, dass die Allgemeinbildung wirklich abnimmt, aufgrund dessen, dass man alles nachgucken kann? Weil man liest ja dann doch Sachen, schnappt Sachen
auf. Okay, klar,
eigentlich Allgemeinwissen. Also anders ist es ja, also ich habe Jura studiert, da war es auch schon immer so, dass man sich das, man musste ja nie, das, was Leute immer gesagt haben, man muss Paragraphen auswendig lernen, das musste man ja nie. Nee. Man musste damals auch schon, also das ist essentiell im Jurastudium, dass man zum einen weiß, wie man die Sachen interpretiert, zum anderen, dass man weiß, wo es steht.
Das stimmt.
Und das ist ja.
Du hast natürlich recht, man liest es dann und dann hat man es ja im besten Fall, weiß man es dann und dann wird man es halt, ist wahrscheinlich nochmal wichtig, das habe ich irgendwo gelesen, dass man so eine Sache, wenn man ein Kind ist, und das wird ja für das Lernen der Menschen insgesamt gelten, dass man es 6, 7, 8 Mal wiederholen muss.
Oh Gott, so oft, ja.
Und dann, also das merkst du so bei, du merkst es auch beim Rechnen, wenn du, als ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber als sie anfingen.
Sehr unterschiedlich.
Und dann merkst du so, sagst du so, oh Gott, diese Mathe. Beim 3., 4. Mal immer noch falsch gemacht. Und ab dem 7. oder 8. Mal war dann dieses Prinzip, also was wir so haben, wenn man das zum Beispiel das 1 mal 7 aufsagt. Und ich meine, wenn ich dich jetzt frage, was ist 7 mal 7, dann musst du ja, du rechnest nicht mehr. Ja. Wir wissen es halt, man weiß irgendwie, es ist 49.
Ja.
So. Und das natürlich, und bei den Kindern ist es halt so, dass sie dann irgendwie trotzdem nochmal so, und dass sie das irgendwie so festsetzen. Vielleicht ändert sich das Allgemeinwissen nicht. Ich habe nur das Gefühl, wenn man alles googeln kann. Aber du hast recht, wenn man es googelt, dann weiß man es ja im Zweifel doch.
Dann hat man es auch ja gelesen, genau. Und vielleicht behält man es dann ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man sich dann denkt, ach, ich kann das jetzt wieder vergessen. Und früher hat man gesagt, oh, das muss ich mir jetzt merken. Das fühlt sich nicht so an, finde ich, weil wir machen es ja auch so, dass wir können ja auch alles googeln. So, ne? Und wenn wir es tun, dann haben wir es mal gelesen. Aber deswegen lernt man ja nicht weniger. Also man verlässt sich drauf, dass man nachgucken kann, aber ob das schlechter ist für die Allgemeinbildung, das weiß ich nicht unbedingt.
Wie lange hast du jetzt gebraucht für dieses, was ist das für ein Rätsel gewesen, dieses Haarspiel da gerade? Gibt es dafür einen Namen?
Das ist quasi Stadtland bloß umgekehrt oder wie genau. Auch immer. Also das, wie lange ich gebraucht habe, das habe ich heute Morgen gemacht.
Okay.
Das hat vielleicht ich habe noch viel mehr geschrieben. Ich habe auch noch ein paar Reste da stehen.
Mach noch mal schnell, komm, das ist doch noch. Noch
komm, ich habe nicht. Okay, ja, das ist toll hier. Aber ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wollen wir mal gucken. Welches Mett wird auch Maurermarmelade genannt?
Mist, hätte ich nur nichts gesagt. Welches Mett wird auch Maurermarmelade genannt? Wie heißt es denn? Welches Mett? Sag's.
Hackepeter,
natürlich. Ja. Aber das ist so ein Wort.
Ja, eben schon schwierig.
Deswegen schon schwierig, ne?
Auch, genau. Ich bin das heute Morgen mit meinem Mitarbeiterin mal kurz durchgegangen auf Zoom und dann haben wir kurz mal ein paar Sachen aussortiert. Welches doppelte Haar hat man umgangssprachlich, wenn man ganz gerecht durch zwei teilt?
Hat man umgangssprachlich Hälfte-Hälfte?
Ja, genau, halbe-halbe.
Halbe-halbe.
Welches Haar hat man, wenn man eine Kugel in zwei Teile teilt?
Wenn man eine Kugel in zwei Teile teilt, halbrund.
Ja, Halbkugel.
Genau. Halbkugel.
Das war wieder dann zu einfach. Ja. Hier ist was für dich, da, für deinen anderen Podcast. Welches Haar ist ein Wein zwischen trocken und süß?
Scheiße, warum fragst du mich solche Sachen? Welches ist ein Wein? Halbtrocken.
Ja, halbtrocken.
Ach so, ja. Weißt du, man denkt natürlich immer, es müsste jetzt eine Rebsorte sein. Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Genau.
Ja, das ist bei Kreuzworträtseln noch oft so, dass man nachdenkt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Frage Beruf.
Ja.
Ja. Und du hast sechs Buchstaben und du hast schon vier, die letzten vier. Und da steht T-I-E-R, Tier.
Tier.
Kommst du nie drauf.
Warte. Optiker, nee, Tier, T-I-E-R. Tier.
Und zwei Buchstaben davor fehlen.
Zwei Buchstaben davor fehlen und Tier. Also es ist ein Beruf.
Ein Beruf, ja.
Polier.
Nee.
Potier. Nee. Sag mal den ersten Buchstaben. Nein.
M. Kommst trotzdem nicht drauf.
M?
Ja, weil du
Mutier.
Nee, komm, jetzt kannst du alle Vokale durchprobieren.
Mutier, Matier. Nee. Mitier, Metier.
Ja, Metier.
Ah, weißt natürlich. Du, ja klar, weil du denkst, es ist ein
okay. Genau, das ist immer so, beim Kreuzworträtsel werden ja oft Synonyme gesucht.
Genau.
Da stolpert man oft. Man sucht einen
Buchstaben. Aber steht ja nicht dahinter SYN oder so in Klammern?
Nee. Also man kann, wenn man das präziser machen wollte, was ich gar nicht notwendig finde, weil man kann ja diesen Gedankensprung auch mal selber haben, gerade wenn man viel löst, dann weiß man das auch. Da könnte dann ein Beruf davor stehen, dann wüsste man, dass nicht Metier gesucht ist, sozusagen.
Hast du noch was?
Ich habe hier noch ein bisschen, warte mal. In welchem Haar kann man schwimmen, wenn es draußen zu kalt ist?
Hallenbad.
Welches Haar ist ein anderes Wort für Stopp?
Halt.
Welches Haar ist noch strenger als das Parkverbot?
Halteverbot.
Welches Haar gibt man nicht auf und nimmt es selbst mit ins Flugzeug?
Handgepäck.
Welches Haar bezeichnet die Mindestversicherung, die jedes Auto haben muss?
Haftpflichtversicherung.
Aus welchem Haar isst man, wenn man ganz doll aufgeregt ist?
Jetzt warte ich einfach, dass mein Gehirn das macht. Aus welchem
Haar? Das ist genauso wie mit Metier und dass man einen
Beruf sucht.
Du bist ganz doll aus dem
Häuschen.
Siehst du, wenn ich das so frage?
Ach, weißt du was? Das ist ja lustig, weil man denkt natürlich Ich denke, man muss eher was essen. Das heißt natürlich, okay, aus welchem?
Ach so,
welches? Ja. So habe ich es. Deshalb ist mein Gehirn hat jetzt irgendwas gesucht mit was essen.
Okay.
Also aus was isst man? Aus einer Schale oder sonst wie? Ja.
Ja. Jetzt hast du ein Wort gesagt, was jetzt in der letzten Antwort vorkommt.
Okay.
Mit welchem Haar werden Kontaktlinsen auch bezeichnet?
Mit welchem Haar werden Kontaktlinsen halt? Kontaktlinsen? Ja. Haftlinsen? Nee, Haftschalen. Haftschalen. Es war eine große. Ich glaube, das ist witzig. Ich glaube, dass du. Das
Spaß,
so
ein, oder?
Ja. Du hättest, aber du hast recht, aber es ist natürlich. Doch, so einen Podcast kannst du doch machen, ist doch lustig.
Ja, nicht nur daraus.
Nee, genau.
Nee,
aber du brauchst dann halt jemanden. Ich fand da dieses mit Linda Zervakis und Jan Hofer war, glaube ich, auch da.
Mhm.
Man lernt auch viel über Menschen, wenn sie mal so Rätsel machen, oder?
Ja, die haben auch immer Angst, dass ich die jetzt irgendwie auf den Arm nehme. Ich meine, fandst du das jetzt schlimm oder hast du dich
vorgeführt? Nee, aber ganz ehrlich, hätte ich jetzt die Hälfte nicht gewusst, wäre ich, glaube ich, hätte ich es, glaube ich, rausgeschnitten.
Ja, aber ich habe es ja vorsortiert.
Du hast die schwersten rausgesucht. Mach mal was mit Schwierigkeitsgrad 1. Was ist es? Gibt es Schwierigkeitsgrade 1 bis, was ist das höchste?
Das kommt auf die Skala, du musst irgendwie du dazwischen einteilst.
Nee, aber kannst aber bei euch, also wenn du sagst irgendwie...
Kreuzworträtsel, ja. Also schwer, ja, wir haben 10, 9 okay. oder 10.
Und wer kriegt 10, welche Zeitung
niemand,
kriegt
10? Niemand, das kann man nicht lösen, das ist irgendwie, das ist so für die, die es unbedingt wissen wollen.
Also und normalerweise Abendblatt, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad?
3.
Was hast du eben gesagt? Ich habe eben 3 gehört.
Ja, 3.
Und Zeit?
Wie Zeit?
Wenn du die in der Zeit, beliefert ihr die Zeit auch? Nee.
Nee, die haben ja auch gar keins. Die haben ja um die Ecke gedacht. Das ist ja ein kryptisches Kreuzworträtsel. Okay. Das wäre auch eine 10, also oder eine 9 oder irgendwie sowas. Da geht es ja auch um was anderes. Da geht es ja dieses um die Ecke gedacht, zurück um die Ecke denken.
Okay.
Solche Rätsel machen wir auch, die lassen wir schreiben. Da haben wir Autoren für, die sowas machen. Und das ist eine hohe Kunst. Unsere sind sogar noch gereimt.
Okay.
Das kommt dann noch hinzu.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.